Wer Philosophie studiert, macht die Erfahrung, dass man stundenlang über einen einzigen Satz nachdenken kann oder vielleicht sogar muss. Erst recht, wenn dieser Satz von Immanuel Kant stammt. Wir haben jetzt eine Viertelstunde, um über einen seiner berühmtesten Sätze zu meditieren, den man kurz und knapp die Menschheitsformel nennt, wenn man ihn nicht vollständig zitieren will. Aber das mache ich jetzt trotzdem, damit wir wissen, wovon die Rede ist. Der Kantsatz geht so: Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest. Herzlich willkommen zu Kant heute, der Podcast. Mein Name ist Jürgen Wiebeke und für die Deutung dieser Menschheitsformel ist diesmal Corinna Miet zuständig, Philosophieprofessorin an der Ruhr-Uni in Bochum. Willkommen, Frau Miet.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Und ich wundere mich, warum bei dieser Menschheitsformel, die ich gerade nochmal vorgelesen habe, es nicht reicht, zwei Menschen miteinander in Beziehung zu bringen, warum es gleich die ganze Menschheit sein muss, warum so groß gedacht?
Das ist der Universalismus bei Kant. Also es ist sogar nicht nur die Menschheit, sondern es sind alle vernünftigen Wesen. Für die gilt, dass wir uns als Personen und nicht als Sachen behandeln sollen. Mhm. Und das ist auch eine andere Bezeichnung für diese Menschheitsformel, die heißt auch Zweck-an-sich-Formel. Und sie ist, glaube ich, berühmt und prägt uns noch, weil sie ja, indem sie sagt, man darf andere nie als bloße Mittel brauchen, ein Instrumentalisierungsverbot aufstellt. Also andere nur zu benutzen, zum bloßen Mittel für die eigenen Zwecke zu degradieren, dazu könnten andere niemals zustimmen. Also das sagt er dann später. Und da bringt er auch ein Beispiel, nämlich das falsche Versprechen. Also ich sage Ihnen jetzt, lieber Herr Wiebeke, ich bin heute so ein bisschen knapp bei Kasse und möchte jetzt noch Mittagessen gehen. Könnten Sie mir vielleicht, ich habe mir da schon auch was ganz Schönes ausgedacht, mal 100 Euro geben. Ich überweise Ihnen die morgen per PayPal.
Und das tun Sie genau nicht.
Und ich weiß aber schon, wenn ich Ihnen dieses Versprechen gebe, ich überweise das morgen, da kriegen Sie das zurück, da weiß ich schon, ich werde das niemals tun. Es wird niemals geschehen. Und das bedeutet, ich manipuliere Sie dazu, mir 100 Euro im Grunde genommen zu schenken, nicht zu leihen. Denn ich weiß ja schon, ich gebe sie nicht zurück. Und damit benutze ich sie als bloßes Mittel, zu meinem Zweck jetzt schön fein essen zu gehen.
Also die Geschichte mit Mittel und Zweck, die müssen wir gleich nochmal einen Moment genauer anschauen. Ich bin ja in Gedanken noch bei der Menschheit und folge jetzt Ihrem Beispiel. Also angenommen, Sie betuppen mich auf die beschriebene Weise und wissen in dem Moment schon, dass Sie mich betuppen werden, dann versündigen Sie sich nicht nur an mir persönlich, sondern an der ganzen Menschheit. Meint er das so?
Das meint er so, weil Menschen Personen sind im Unterschied zu Sachen. Und Personen kommt ein absoluter Wert zu. Also sie haben Wert unabhängig davon, was ich mit ihnen anfangen kann. Und wenn ich ihnen das zuschreibe, unbedingten Wert, dann heißt es für Kant, dass sie die oberste einschränkende Bedingung meiner Zwecksetzung sind. Oder beziehungsweise, dass jeder andere Mensch, jede andere Person die oberste einschränkende Bedingung meiner Zwecksetzung ist. Das heißt, der muss zustimmen können zu dem, wie ich ihn behandle. Und Sie könnten natürlich niemals zustimmen, wenn Sie wüssten, was ich wirklich vorhabe. Denn dann wäre ja die Frage, wenn ich jetzt nicht lügen würde und Sie manipulieren, schenken Sie mir 100 Euro. Mhm. Und dann würden Sie sagen, nee, das hatte ich jetzt eigentlich nicht vor, da sehe ich jetzt keinen Grund. Und da wird in der Literatur auch diskutiert, weil es ja Sinn macht, sich gegenseitig als Mittel zu gebrauchen, nur nicht als bloßes Mittel. Also, wenn ich jetzt jemanden engagiere, der mir den Garten schön macht, ja, weil ich selber dafür keine Zeit habe. Der ist natürlich für mich ein Mittel, einen schöneren Garten zu haben. Und ich bin für ihn ein Mittel, Geld zu verdienen.
Und wie kann er dann darüber hinaus auch noch Zweck sein, der Gärtner?
Weil er zustimmen kann. Also weil ich ihn ja frage, ob er diesen Job möchte. Und wenn er dann zustimmt, das wäre dann das Kriterium, also der aktuellen Zustimmung. Er sagt, ja, für diese 500 Euro mache ich das gerne, was Sie sich da vorstellen. Dann ist das sogar eine explizite Zustimmung. Und ich stimme ja auch zu, ihm für das, was er da performt, dieses Geld zu bezahlen.
Also das muss man verstanden haben, um diesem Satz auf die Schliche zu kommen. Wir behandeln uns wechselseitig immerzu, auch als Mittel, aber es darf sich nicht darin erschöpfen.
Genau, nicht als bloßes Mittel. Das wäre eben die Instrumentalisierung, jemanden anderen zum bloßen Mittel für meinen Zweck zu machen. Aber wenn der natürlich zustimmt und mir gerne seine Arbeitskraft zur Verfügung stellt dafür, dass ich ihm Geld gebe oder auch, das gibt's ja auch als Austausch, dass ich mich bedanke. Also in der Interaktion sind wir auch Mittel füreinander. Und da kommt's eben drauf an, dass das Ganze freiwillig geschieht.
Nur noch mal, damit ich sicher sein kann, mir das auch merken zu können. Was hieß es noch mal, einen Menschen als Zweck zu behandeln oder eben auch als Zweck? Wann werden sie mir gerecht?
Das ist eine schwierige Frage. Denn der negative Teil dieser Zweck an sich oder Menschheitsformel ist ja niemals bloß als Mittel. Und jetzt ist ja noch nicht klar, wenn ich jemanden nicht als Mittel behandle, ob ich den dann gleich schon als Zweck behandle. Und jetzt hat Kant hier ein anderes Beispiel, also sein erstes war das falsche Versprechen im Kontext dieser Formel und das zweite ist das Hilfsbeispiel.
Also das können Sie jetzt auch mal kurz erzählen.
Gerne, also jemand ist in Not geraten und braucht jetzt des anderen Hilfe. Und jetzt könnte man ja sagen, ich habe die Notlage nicht verursacht. Ich schulde dem nichts, deswegen muss ich jetzt auch nicht helfen. Und dann sagt Kant, ja, eine Welt, die so wäre, dass wir anderen nicht helfen, die kann man sich zwar denken, aber die kann man nicht wollen. Denn man muss sich klar sein, dass man, und jetzt sind wir nicht nur Vernunft, sondern auch Sinnenwesen und Bedürfniswesen, in Situationen kommen kann, in denen man der Hilfe anderer bedarf. Das ist einfach als Mensch natürlich. Also man kann einen Unfall haben oder man kann anderweitig in Bedrängnis kommen und dann braucht man die Hilfe anderer Menschen.
Das heißt, wenn wir in solchen Fällen von unterlassener Hilfeleistung, wie das ja im Strafrecht heißt, wenn wir sowas mit den Mitteln der Justiz bekämpfen, dann ist das im Grunde kantisch gedacht.
Das ist eine große Diskussion, weil Kant eben sagt, dieses falsche Versprechen, das ist eine sogenannte vollkommene Pflicht und das Hilfsgebot ist nur eine unvollkommene Pflicht. Die Ausnahmen zugunsten der Neigung verstattet, da hat man sich lange drüber in der Sekundärliteratur unterhalten, was das heißt. Und das kann ja nicht heißen, weil es ja eine Hilfspflicht gibt bei Kant, dass ich mir aussuchen kann, ob ich die jetzt wahrnehme oder nicht, sondern es muss heißen, in welchem Umfang ich das wahrnehme, bleibt mir überlassen. Also dass ich zum Beispiel den Nahestehenden zuerst helfe, weil das auch effizienter ist, weil ich da sehe, was sie brauchen. Kant sagt übrigens auch ganz antipaternalistisch, ich soll mir also die fremde Glückseligkeit zum Zweck machen und zwar nicht nach meiner Fasson, sondern nach der Fasson des anderen, weil Sie jetzt fragten, wie werde ich dem anderen als Selbstzweck gerecht? Ja. Das heißt, den empirischen Zwecken des anderen gerecht werden, wenn sie nicht unmoralisch sind, indem ich ihm dabei helfe, seine Ziele zu erreichen.
Sie müssten jetzt eruieren, was mir zu meiner Glückseligkeit verhelfen könnte.
Genau, und Glückseligkeit ist für Kant ein insgesamt empirischer Begriff, weil das für jeden was anderes ist. Also mich macht etwa der Urlaub glücklich und sie macht es vielleicht glücklich, wenig Urlaub zu machen und dafür beruflich erfolgreicher zu sein. Und so ist das Glück ganz subjektiv bei Kant. Deswegen kann man auch nicht die Moral darauf aufbauen. Und da sagt er, also es gibt zwei Zwecke, die jeder haben muss. Und das ist die eigene Vollkommenheit, weil meine moralischen Pflichten in der moralischen Selbstgesetzgebung des kategorischen Imperativs, die sind ja selbst auferlegt. Und das können Sie mir auch nicht auferlegen. Das kann ich nur mir selbst, das ist Autonomie bei Kant, auferlegen.
Ich muss mir selber gegenüber den Anspruch erheben, dass ich sie nicht mit einem falschen Versprechen verletzen werde.
Richtig.
Das muss aus mir selber
das
kommen.
Das muss aus Ihnen selbst kommen. Mhm. Das ist Autonomie. Also Autonomie ist die Selbstgesetzgebung der praktischen Vernunft. Und das ist auch das Neue an der kantischen Moralphilosophie. Denn wie Kant selbst sagt, davor gab es nur Heteronomie, also Fremdbestimmung. Ich habe dann moralische Gesetze etwa von Gott erhalten.
Ja.
Und dann habe ich sie befolgt aus Angst vor Bestrafung, Hölle, und aus Lust auf Belohnung, Himmel oder irgendwelche Verdienstpunkte. Und Kant sagt, nein, so funktioniert das nicht, das ist alles fremdbestimmt, die Moral muss aus mir selbst kommen. Ich muss mir selbst das moralische Gesetz geben und Sie können mir das nicht geben.
Mhm.
Nur ich kann es. Aber das ist dann, also die erste Pflicht ist die eigene Vollkommenheit. Und die zweite Pflicht ist die Beförderung der fremden Glückseligkeit. Denn Sie befördern Ihre Glückseligkeit ohnehin schon und ich befördere meine Glückseligkeit auch ohnehin schon. Also deswegen brauche ich keine Pflicht, meine Glückseligkeit zu befördern, aber eine Ihre zu befördern. Weil mir das nicht natürlich ist, sondern da brauche ich eine Pflicht. Und ich denke aber...
Und dann würden Sie, wenn Sie das tun, mich als Zweck
genau
behandeln.
Das ist die Idee.
Ist der Punkt. Ne?
Das ist die Idee.
Mhm.
Dann mache ich sie mir zum Zweck. Und ich denke aber, dass wir jetzt hier auf ein Problem stoßen, dieser kantischen Moralphilosophie, wenn es um das Hilfsgebot geht, weil das Hilfsgebot sich ja auf all ihre Zwecke bezieht. Also das kann sein, dass ich weiß, Sie werden gerne von mir zum Abendessen eingeladen.
Mhm.
Und dann geht's Ihnen besser, als wenn nicht. Aber Sie haben das auch gern, wenn Sie in Lebensgefahr sind und am Ertrinken sind, dass ich Sie dann rette. Und da würde ich jetzt sagen...
Prioritäten setzen.
Genau, das alles unter eine Pflicht der Beförderung fremder Glückseligkeit zu packen, das ist irgendwie zu undifferenziert. Denn Sie hatten ja gesagt, wir haben in Deutschland und in den meisten europäischen Ländern die unterlassene Hilfeleistung als Straftatbestand. Also wenn ich jemanden, der in Lebensgefahr ist, der am Ertrinken ist, obwohl es mir zumutbar wäre, also ich selbst gerate nicht in Lebensgefahr, sondern sagen wir, es ist ein kleines Kind, ich muss nur in den Zierteich laufen und es herausziehen und ich mache mir nur die Schuhe nass. Wenn ich das nicht tue, dann kann ich sogar mit einer Gefängnisstrafe belegt werden.
Und jetzt verstehe ich. Deswegen hatten Sie auch Zweifel, ob das Strafrecht eigentlich der richtige Weg ist. Denn der Anspruch bei Kant war ja, dass das aus mir selber kommt.
Ja, und dass ich natürlich insgesamt die fremde Glückseligkeit befördere und in dem Fall dann eben das Kind aus dem Teich rette und im anderen Fall Ihnen das Abendessen koche. Und ich würde sagen, das sind ja nun... Und Kant hat eben keine Gütertheorie, wenn man sich anschaut, was auf dem Spiel steht, zwei ganz verschiedene Sachen. Und im deutschen Strafgesetzbuch steht natürlich auch nicht, wenn ich dem Nachbarn jetzt kein Abendessen koche, obwohl das dem echt eine große Freude machen würde, dann habe ich dem irgendwie was Schlimmes angetan. Sondern dafür hätten wir eigentlich in der Moraltheorie einen anderen Ausdruck für, würden sagen, das ist supererogatorisch. Also das ist moralisch gut, wenn ich das mache, Abendessen kochen für den Nachbarn, der ein bisschen einsam ist und mein Essen auch sehr schätzt. Aber wenn ich es nicht tue, ist es moralisch nicht schlecht.
Also super, wie hieß das Wort?
Supererogation.
Und das heißt, das kommt noch freiwillig obendrauf?
Genau, ich tue etwas über das Geforderte hinaus.
Mhm.
Und was man ja wirklich fordern könnte, wäre ja doch so, wie wir das auch zum Straftatbestand machen, dass jemand Hilfe leistet, wenn das Leben eines anderen bedroht ist und es ihm zumutbar ist. Also da würden wir, glaube ich, intuitiv einen Unterschied machen. Und wir würden vielleicht auch nicht sagen, dass jede Instrumentalisierung jetzt schlimmer ist als jede Nichthilfe.
Das habe ich noch nicht verstanden. Jede?
Also Kant sagt ja, ich darf die anderen nie bloß als Mittel behandeln,
genau,
zu meinem Zweck. Das ist ausgeschlossen.
Nie bloß, sondern immer auch als Zweck.
Und jetzt, was heißt es, das hatten Sie ja gefragt, immer auch als Zweck.
Mhm.
Und das kann jetzt alles Mögliche heißen. Ich rette dem das Leben, ich koche dem das Abendessen. Und da würde ich sagen, dass das alles sehr unbestimmt unter eine Kategorie fällt, das ist intuitiv falsch. Denn wir dürfen ja unter gar keinen Umständen jemanden instrumentalisieren. Und ich würde sagen, wenn wir beide reich sind und ich luxe Ihnen diese 100 Euro ab, um da essen zu gehen, das ist weniger schlimm, als wenn ich jetzt so ein kleines Kind ertrinken lasse, dem ich leicht hätte das Leben retten können.
Mhm.
Und das kann Kant eben schwer erfassen in dieser Menschheitsformel.
Ich glaube, wir haben jetzt die Basis gelegt, um diese Menschheitsformel von Kant erstmal in sich zu verstehen. Und jetzt machen wir den Sprung hinaus, indem Sie uns darauf verweisen, was da fehlt. Wir haben ja jetzt darüber gesprochen, wie es sein soll. Aber interessant wird ja, wenn Menschen nicht moralisch handeln. Und reicht da die Menschheitsformel?
Ja, ich denke schon, dass es viele Formen der Unmoral gibt, die wir im kleinen und großen Ausmaß beobachten können, die eben nicht unter dieses Instrumentalisierungsverbot fallen. Also was darunter fiele, wäre dieses falsche Versprechen, was Kant selbst als Beispiel bringt. Eine andere Form der Instrumentalisierung wären zum Beispiel Ausbeute oder was in der Literatur auch oft genannt wird, ist sowas wie Sklaverei.
Das passt perfekt.
Das passt perfekt und es sind eben auch, wir haben ja gesagt, wenn man jemand als Mittel behandelt, dann ist der Unterschied zwischen Mittel und bloßes Mittel, ob der zustimmen kann.
Ja.
Und da sagen auch viele, es darf eben im Vorfeld keine Täuschung oder Zwang geben. Und bei der Sklaverei wäre es eben Zwang. Also die Leute werden gezwungen zu arbeiten, obwohl sie das natürlich zu diesen Konditionen nicht wollen würden, wenn sie Alternativen hätten oder man sie fragen würde. Oder jemand wird getäuscht, also wie eben bei dem falschen Versprechen. Und das ist der Komplex der Instrumentalisierung. Und trotzdem denke ich, ein Phänomen, das wir beobachten können, das auch sehr unmoralisch ist, das ist die Gleichgültigkeit. Und zwar je nachdem, wozu sie führt. Also wenn ich jetzt an diesem Teich mit dem ertrinkenden Kind vorbeilaufe, dann instrumentalisiere ich dieses Kind nicht. Ich behandle es ja gar nicht. Es ist nicht Mittel zu meinem Zweck, jetzt schnell zu meiner nächsten Verabredung zu kommen, sondern ich verhalte mich einfach gleichgültig, obwohl hier ein Menschenleben in Gefahr ist. Und das ist natürlich eine andere...
Das ist gern die genutzte Ausrede. Wenn man Menschen zur Rede stellt, warum sie eine Hilfe nicht geleistet haben, weil sie super eilig sind.
Ja, aber ich meine, Sie sehen ja angesichts dieses Beispielfalles, wie grotesk das ist. Und es heißt natürlich auch, also ich hatte ja gesagt, der andere ist die oberste einschränkende Bedingung meiner Zwecksetzung, wenn ich den als Person und nicht als Sache betrachte.
Ja.
Und dann muss ich mir natürlich denken, hier ist eine Person in Not, ein Mensch in Not. Und das schränkt jetzt meinen Zweck, da schnell weiterzukommen, einfach ein. Sondern es ist jetzt wichtiger, diese Person zu retten, als schnell dahin zu kommen, wo ich jetzt hin wollte.
Gut, aber wir halten fest, das, was Sie jetzt Gleichgültigkeit genannt haben, moralische Gleichgültigkeit ist es ja, das wird nicht erfasst von dieser Menschheitsformel.
Das wird, weil wir hatten ja über das Hilfsgebot gesprochen, wird schon abgedeckt, aber natürlich nicht, dass es genauso gravierend ist, wie jemanden zu instrumentalisieren, falls jetzt ein wichtiges Gut wie das Leben auf dem Spiel steht. Und jetzt gibt's noch, denke ich, eine dritte Sache, die etwas anderes ist als Instrumentalisierung. Und das ist jemanden als bloßes Hindernis behandeln. Also instrumentalisieren kann ich sie ja nur, wenn sie für mich in positiver Hinsicht instrumentellen Wert haben. Ich kann sie brauchen, weil ich weiß, der hat 100 Euro im Geldbeutel.
Ja.
Den kann ich jetzt benutzen, um dieses schöne Mittagessen zu bekommen. Aber es kann andere geben, die kann ich gar nicht brauchen, die sind mir im Weg. Rivalen zum Beispiel. Ich möchte die nicht benutzen, ich möchte die aus dem Weg haben. Ich möchte, dass sie weg sind. Und da ist natürlich die Frage, um jetzt die Unmoral ins Spiel zu bringen, also Verleumdungskampagnen oder Schlimmeres, um die Rivalen aus dem Weg zu schaffen. Das kann man phänomenologisch nicht gut uns der Instrumentalisierung.
Ich überlege nochmal.
Sondern unter Hindernis, nicht Mittel, sondern Hindernis.
Also wenn wir das auf die Menschheitsformel beziehen, jemand ist mein Rivale, ich betrachte ihn als mein Hindernis, ich möchte ihn aus dem Verkehr ziehen, dann betrachte ich ihn nicht instrumentell und ich betrachte ihn auch nicht als Zweck.
Nein.
Weder das eine noch das andere.
Als bloßen Feind, als bloßen Rivalen. Ja. Und zwar dem gegenüber, den ich instrumentalisieren will, dem spreche ich ja in gewisser Weise einen positiven Wert zu. Also es ist jetzt gut für mich, dass sie diese 100 Euro haben.
Ja.
Während der für mich ein Hindernis ist, der ist nicht gut für mich. Der soll weg. Und deswegen spreche ich dem keinen positiven, sondern negativen Wert zu. Man kann auch das Ganze nochmal auf die Person-Sache-Unterscheidung, die Kant einführt, beziehen und dann sagen, Wenn ich sie als Person behandle, dann würde ich sie weder als bloßes Mittel, noch mit Gleichgültigkeit, noch als bloßes Hindernis betrachten.
Sondern als Zweck.
Sondern als Zweck. Während wenn ich sie nicht als Person, sondern als Ding oder als Sache betrachte, dann schreibe ich ihnen relativen Wert zu. Und zwar, was sie wert sind, das hängt davon ab, was ich mit ihnen anfangen kann. Das ist relativer Wert in Relation zu meinen Zielen. Und da kann ich entweder sagen, sie sind für mich als Mittel nützlich, oder ich kann sagen, sie haben gar keinen Wert für mich, sie sind mir einfach egal. Oder ich kann sagen, sie haben für mich einen negativen instrumentellen Wert, sie stehen meinen Zielen im Weg. Und deswegen betrachte ich sie als Feind, als Rivalen.
Ja, ist interessant, dass Sie zuerst an Rivalen gedacht haben. Mein erster Gedanke wäre jetzt genau Verfeindung. Also das ist doch etwas, was zum Beispiel in Kriegen geschieht.
Ja, jetzt ist es interessant, also wenn wir über Feindseligkeit bei Kant sprechen wollen, dass die zwei Gesichter hat. Denn es gibt ja berechtigte Feindseligkeit. Also so sagt Kant auch, der hat eine Theorie des gerechten Krieges, wenn Sie so wollen. Wenn jetzt ein Staat überfallen wird, dann darf der sich natürlich verteidigen und dann verhält er sich natürlich feindselig der Invasion gegenüber. Also das wäre sozusagen ein Terminus technicus. Im Krieg werden die Hostilitäten eröffnet und dann sagt Kant, so ein Verteidigungskrieg kann natürlich gerecht sein, so wie man sich auch als einzelne Person verteidigen darf, wenn man einfach angegriffen
ja,
wird.
Gut, also mal beiseite gelassen, dass Kant das jetzt für legitim gehalten hat, sich da zu wehren, ändert das doch nichts daran, dass ich den Soldaten der anderen Seite weder instrumentell sehe, noch als positiven Zweck, sondern lediglich als Hindernis.
Ja, da ist eben die Frage, ob man den als bloßen Feind sieht oder ob man den als Feind sieht. Und ich glaube, es ist möglich, ihn als Feind und doch als Person zu sehen. Und das wäre meines Erachtens so, wenn man die Regeln im Krieg beachtet. Also zum Beispiel sich an die Genfer Konvention hält. Also man macht dann Gefangene von der anderen Seite, aber man wird die nicht sich an denen rächen, die foltern oder irgendwie sonst misshandeln, sondern sie noch als Personen zu behandeln, heißt, sie behalten ihre Rechte. Wohingegen, wenn ich jemanden als bloßes Hindernis oder als bloßen Feind sehe, ich ihn natürlich nicht mehr als Zweck und damit auch nicht mehr als Person behandle,
ja,
sondern in einer irgendwie eingeschränkten Hinsicht.
Gut, also dann ist der Krieg ein Sonderfall, aber gut, dass wir das geklärt haben, ändert aber nichts daran, dass es in Ihren Augen bestimmte moralisches Fehlverhalten gibt, was in der Menschheitsformel nicht gefasst wird. Und es sind ausgerechnet, Sie hatten, als wir uns vorhin gesehen haben, gesagt, wir sprechen heute mal über die dunklen Seiten. Es sind die dunklen Seiten des Menschen, man könnte auch sagen das Böse, was nicht so richtig abgedeckt ist.
Ich glaube, dass Kant gar keine Möglichkeit hat, das, was wir böse nennen, zu erfassen. Also lassen Sie mich was über Schopenhauer sagen.
Mhm.
Der hat drei Kategorien. Altruismus, das wäre das Verhalten, was wirklich moralischen Wert hat. Ich tue was um des anderen Willen. Egoismus, das heißt, ich tue was um meinetwillen. Und das kann natürlich dazu führen, wenn ich jetzt die 100 Euro will, dass ich sie dann in moralischer Hinsicht schlecht behandle oder ausnutze oder zum bloßen Mittel degradiere, muss aber nicht. Es kann auch sein, dass ich ihnen bloß nicht helfe. Oder es kann auch sein, dass ich einfach um ein eigenes Fortkommen nur bemüht bin und ihnen gar nichts tue.
Ja.
Und dann kennt er als dritte Kategorie Schopenhauer jetzt die Bosheit. Und Bosheit ist, wenn mein Zweck ist, ihnen zu schaden. Und das ist jetzt interessant, weil wir hatten ja gesagt, Kant unterscheidet zwischen Personen und Sachen. Und dann kann es halt nützliche Sachen geben, indifferente Sachen oder schädliche Sachen, die mir im Weg sind. Und ich denke aber, Bosheit bezieht sich immer auf eine andere Person. Also deckt die Person-Sache-Unterscheidung die Kategorie der Bosheit nicht ab. Weil Bosheit einer Sache gegenüber, das macht keinen Sinn. Bosheit in dem Sinne, dass mein Zweck ist, ihnen zu schaden, dazu müssen sie eine Person sein, damit ich mich zum Beispiel an ihnen rächen kann. Und da kann es auch sein, dass das meinem Eigennutz jetzt im intuitiven Sinne gar nicht voranbringt, sondern es unglaublich viele Ressourcen investiere, um ihnen zu schaden.
Ja.
Ich lasse es mich richtig was kosten, damit es ihnen schlecht geht. Und das wäre natürlich also jetzt in so einem direkten Sinne von Egoismus dort nicht unterzuordnen. Das wäre nicht zweckrational in dem Sinne, dass die Ressourcen irgendwie vernünftig eingesetzt werden, sondern würde man sagen, warum steckst du all deine Zeit und Energie darin, diesem einen Menschen zu schaden?
Gut, jetzt haben wir zwei Felder identifiziert, die bei der Menschheitsformel in Ihren Augen unzureichend bedacht sind. Die Boshaftigkeit und möglicherweise die Gleichgültigkeit, über die wir gesprochen haben. Was machen wir jetzt? Müssen wir die Menschheitsformel umformulieren?
Das wäre eine Möglichkeit. Also, dass man sie einfach ergänzt und sagt, nie als bloßes Mittel, nie als bloßes Ding, nie als bloßen Feind und nicht als negativen Zweck. Also ich würde, wenn man die Bosheit denken will, sagen, das ist eben keine Sache, sondern es ist ein negativer Zweck, nicht ein positiver Zweck. Also für dessen Glückseligkeit, wie auch immer sie individuell beschaffen ist, ich mich einsetze, um die zu fördern, sondern es ist das Umgekehrte, es ist ein negativer Zweck, weil ich möchte, dass dieser Mensch unglücklich wird, ich möchte ihn verderben. Also so kleiner Vorbote ist die Schadenfreude. Das führt Kant in der Tugendlehre ein, was ja jetzt nicht mehr in der Grundlegung ist, wo diese Menschheitsformel herkommt. In der Tugendlehre hat er aber ganz interessante Phänomene beobachtet, nämlich, dass es manche Menschen gibt, nennt er auch Menschenhasser, denen geht's nur gut, wenn es anderen schlecht geht. Die freuen sich richtig und leben auf, wenn andere ihr Vermögen verlieren oder ihnen sonstiges Unglück passiert. Und ich glaube, das ist ganz gut beobachtet von Kant. Also, und dann ist es aber ein interessanter Fall, weil bei der Schadenfreude, da handle ich ja nicht. Also ich stelle ihnen ja gar nicht aktiv ein Bein, damit sie jetzt umfallen, sondern ich warte nur drauf, bis es passiert. Und dann freue ich mich. Und das ist natürlich als Einstellung lasterhaft und falsch. Aber im Grunde genommen führe ich gar keine Handlung aus. Also juristisch wäre das nichts. Aber es zeigt irgendwie einen verdorbenen Charakter, eine falsche Einstellung zum anderen Menschen.
Gut, dann können wir doch festhalten, Frau Miet, die Menschheitsformel von Kant, die ist und bleibt richtig, aber sie ist nicht ganz vollständig. Und das, was fehlt, haben wir jetzt in den Blick genommen. Besten Dank. Kant und die Menschheitsformel, unser Thema mit Corinna Miet. Besten Dank, dass wir sprechen konnten.
Ja, danke schön.